Hier zu sein, dass es mal wieder klappt. Das ist eine richtig gute Sache.
Genau, wir hatten gestern einen schönen Ältestentag miteinander und haben einige Dinge, die so wichtig waren, miteinander besprochen, hatten mal mehr Zeit miteinander, das ist auch gut gewesen. Und da freue ich mich auch richtig, mit euren beiden Ältesten hier unterwegs zu sein, mit dem Arno, mit dem Manfred. Das ist richtig einfach eine schöne Sache, ein schönes Miteinander. Das ist eine Freude, dass wir da miteinander unterwegs sein können. Genau, ich habe uns heute ein Thema mitgebracht und habe gedacht, lass uns mal über Sex sprechen. Ich habe ehrlicherweise, seit wir in der Gemeinde unterwegs sind, noch nie über Sex gesprochen in der Predigt. Aber die Bibel redet da durchaus darüber. Und so hatte ich schon letztes Jahr, schon länger her, mal den Eindruck, das ist mal dran. Und das machen wir jetzt heute. Gesunde Sexualität in den Augen Gottes. Wir leben ja jetzt heute in einer Gesellschaft, in der in diesem Bereich doch eine große Freizügigkeit herrscht. Werte, die jetzt früher noch selbstverständlich waren und vielen von uns auch weiterhin wichtig sind, gibt's heute so nicht mehr. Und heute wollen wir schauen, wie denkt Gott darüber und wie sieht denn gesunde Sexualität in den Augen Gottes aus? Und da fangen wir ganz am Anfang der Bibel an und legen eine kleine biblische Grundlage. Ganz am Anfang der Bibel erschafft Gott den Menschen als Mann und Frau. Und diese Bibelstelle, die wird dann im Lauf der Bibel immer wieder zitiert und immer wieder wird darauf Bezug genommen, weshalb wir merken, dass das eine grundlegende Stelle auch im Verständnis Gottes über dieses Thema ist. Und in Genesis 2, 1. Mose 2 steht es ab Vers 23, da hat Gott gerade die Frau erschaffen, also die Eva, und sie zum Adam gebracht und dieser sagt dann, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieses soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Kurze auflockernde Frage. Wer von euch würde sich schämen, wenn er sich jetzt hier nackt ausziehen würde? Okay, die allermeisten haben eine Regung gezeigt, ja. Ich gehe davon aus, dass die sich nicht geäußert haben, jetzt durch irgendwas auch innerlich sagen, ja, das ist auch nicht so mein Ding, ja. Also, eigentlich, ich würde sagen, jeder von uns, behaupte ich mal. Warum? Ja, weil dieses Schamgefühl, das ist eine gute Sache an sich, ja. Das ist ein Schutz für uns als Person und unsere Sexualität, wo Gott uns was gegeben hat. Und es ist gut, dass im Normalfall bei irgendwelchen Leuten da eine gewisse Scham da ist, die uns vor manchen Dingen bewahrt. Und dann gibt es einen Rahmen, einen Ort, wo diese Scham abfällt und abfallen darf. Und das ist in dieser gelingenden und vertrauensvollen Partnerschaft, in der man einen Bund der Treue miteinander eingeht und sich dann einander auch sexuell hingibt. Ja, und solche eine Partnerschaft wird hier zu Beginn der Bibel beschrieben und so hat sich das Gott gedacht, dass in dieser Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau dann eine richtig innige Verbindung ist, wo dann auch Scham nicht mehr sein muss, wo Scham gehen kann und darf. Und die Bibel nennt diesen Rahmen Ehe. Ja, Ehe als verbindliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und in diesem Rahmen wird man dann ein Fleisch, also hat Sex. Ja, und auch wenn jetzt unsere Gesellschaft beginnt, die Ehe irgendwie anders zu definieren, bleiben wir als Kirche, die wir an Gott und sein Wort glauben, auf dieser Grundlage der Bibel stehen. Ehe ist für uns, was Gott als Ehe definiert. Und Gott ändert diese Definition auch nicht mehr, also haben wir auch keinen Grund, die zu ändern. Genau, es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, was so diese Schönheit, das Begehren, die Liebe, die Verbindung, die Erfüllung in einer gesund ausgelebten Sexualität beschreibt. Und das ist das Hohelied der Liebe. Ist ein Buch, das passt, ist gar nicht so mein Buch. Also es gibt andere Leute, die sind viel poetischer veranlagt, die lieben dieses Buch. Und ich denke mir jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht so richtig, ist nicht so meine Art. Und ich glaube auch, dass wir durchaus Probleme hätten, wenn diese Vergleiche so geschrieben würden, die dort so in dem Buch drinstehen, ja, über Mann und Frau und wie sie sich lieben und dies und das und jenes. Wenn das so geschrieben würde, wie man es heute schreiben würde, ich glaube, das wäre vielen von uns viel zu sexuell implizit so, viel zu genau beschrieben, viel zu nah dran, ja, von dem her ist es vielleicht gut, es wird so ein bisschen altertümlich beschrieben, dann kann man das gut lesen und kommt nicht gleich auf doofe Gedanken, aber als Hohelied der Liebe, also für den Fall, dass du sagst, hey, ich will da mal eintauchen, in was Gott da eigentlich gedacht hat und welche Emotion und Tiefe dahinter steckt, dann liest dir das Buch mal durch. Ich möchte lesen aus Sprüche. Sprüche Kapitel 5, da geht's um die eigene Ehebeziehung ab Vers 15. Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Wasser, das aus deinem Brunnen quillt. Sollen deine Quellen auf die Straßen fließen, deine Bäche auf die Plätze der Stadt? Dir allein soll sie gehören, keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen, ihre Liebe bezaubere dich wieder und wieder. Warum willst du dich mit einer Fremden vergnügen? Warum die Brüste einer Unbekannten umschlingen? Also wir lesen hier dieses Verben Gottes für eine erfüllte Sexualität in der Bibel. Gott hat Mann und Frau und auch die Sexualität des Menschen geschaffen, um in diesem Rahmen die größtmögliche zwischenmenschliche Erfüllung erleben zu können, die es überhaupt gibt. Da liegt richtig was drin an Tiefe, an wunderbarem Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und in einem gesunden Rahmen von Ehe kommt man da auch richtig in die Tiefe. Ja? Manch einer muss an der Stelle vielleicht seine Ehe so ein bisschen wieder befeuern. Ja? Manchmal gibt's so Ehepartner, die merken irgendwie, das ruckelt sich so ein, mein Alltag, und irgendwie ist die Liebe nicht mehr ganz so frisch wie am Anfang. Und vielleicht muss man da mal wieder neu investieren. Wir haben jetzt diese Woche so ein Ehe, was war das, ein Podcast, keine Ahnung, irgendwo so ein Ding da gehört, meine Frau und ich, und war dann das Tipp nach dem Motto, am Anfang, als du verliebt warst, da hast du doch alles gemacht, ja, also bist du als Frau mit dem Mann mitgegangen auf das Hockeyspiel, was dich überhaupt nicht interessiert hat, und hast du nicht den Arsch abgefroren, aber deinem Freund oder was zuliebe bist du da mitgegangen, hast das alles gemacht, und als Mann bist du dann in das Ballettkonzert mitgegangen, was dich auch überhaupt nicht interessiert hat, aber deiner Geliebten hast du es getan, und man verbindet sich richtig stark, ja, und vielleicht muss der ein oder andere da mal wieder anfangen zuzulegen. Wir haben da überlegt, wo sind die Punkte, wo wir das machen müssen, wo wir auf den anderen mal zugehen müssen, und sind irgendwie auf unrealistische Gedanken gekommen, mein Freund und ich, aber ich glaube, uns geht's gut soweit. genau, also Ehebeziehung, ein Wort zu den Singles. Bei Sexualität denkt man ja unweigerlich an Partner. Irgendwie, also an zwei, die halt da miteinander unterwegs sind, die Sexualität ausleben. Und man könnte als Single denken, das betrifft mich ja nicht. Aber das betrifft jeden Menschen. Jeder Mensch ist als sexuelles Wesen geschaffen und verantwortlich auch seine Sexualität zu gestalten. Ja, Sexualität ist bei jedem angelegt. Und als Single hat man wie jeder andere auch, die eine Partnerschaft haben, die Aufgabe, die eigene Sexualität in einer reinen und guten Weise zu leben, wie es Gott gefällt. Und an dieser Stelle erwartet die Bibel bei Singles dann Enthaltsamkeit. Ja, nach Galater 5, Vers 23 ist das etwas, was zur Frucht des Geistes dazugehört, also was richtig Gutes, Wunderbares, ja. Enthaltsamkeit ist für uns vielleicht eher so ein Wort, wo wir sagen, ja, das ist jetzt nicht so toll, ja. Also viel toller ist es. Man kann sich alles leisten und alles machen und muss von nichts enthaltsam sein. So, das ist so, was wir uns wünschen in unserer Gesellschaft oder in der Welt. Und Enthaltsamkeit ist nicht so ein Wort, was in Mode ist. Aber aus Gottes Sicht ist es was enorm Wichtiges, enorm Gesundes, wenn wir das haben. Nicht nur im Bereich der Sexualität, sondern auch in anderen Bereichen. Aber auch im Bereich der Sexualität. Und Gott möchte das wachsen lassen in dir, wenn du ihn darum bittest. Ja, der Gottes Geist in Verbindung mit unserem Geist, er bringt das in uns hervor, genau gleich wie die anderen Dinge, die da bei der Frucht des Geistes stehen, wie Liebe oder Friede oder so. Und glaub mir auch, als Ehepartner gibt es da durchaus Herausforderungen im Bereich der Sexualität, die manchmal auch mit Enthaltsamkeit zu tun haben. Bei uns steht ja dann Geburt an und da weiß ich wieder, es wird eine Zeit der Enthaltsamkeit geben müssen. Genau, aber die meisten Menschen, also Singles wie die, die einen Partner haben, haben auch eine Sehnsucht nach einem Partner. Und das ist an sich auch eine gute Sache. Aber für den Fall, dass du eben jetzt gerade Single bist, und damit hört dann auch mein Ausblick auf die Singles auf, für den Fall, dass du gerade Single bist und es auch nicht ändern kannst, weil da gehören ja zwei dazu, dann sei dir bewusst, dass du in den Fußstapfen von den geistlich stärksten Personen der Menschheitsgeschichte unterwegs bist. Also Jesus zum Beispiel. Ja, Jesus zum Beispiel. Und als Single bewahrst du dich quasi ohne dieses Vorgeplänkel der irdischen Ehe und Sexualität auf für die größte und schönste Hochzeit, die es überhaupt jemals geben wird. Nämlich von Jesus mit seiner Braut. Und das hat auch etwas für sich. Da gibt's eine ganze Kirche, die ihren hauptsächlichen Leuten das vorschreibt, sich dafür zu bewahren. Und das ist gar nicht so eine schlechte Geschichte. Kann man biblisch auch noch ein bisschen tiefer reingehen? Lasse ich an der Stelle heute. Genau, wenn wir so ein bisschen in die Bibel so ein paar Spots angeschaut haben, schauen wir in die heutige Gesellschaft, in der heutigen Zeit. Und in den letzten Jahrhunderten wurde diese biblische Sicht auf Ehe, auf Beziehung, auf Sexualität zunächst immer mehr auch zu einem gesellschaftlichen Standard. Also wir hatten ganz, ganz viele biblische Werte, waren auch in unserer Gesellschaft fest verankert. Und in den letzten Jahrzehnten sind diese Werte dann bezüglich Sexualität in einer sagenhaften Geschwindigkeit niedergerissen worden. Ja, die sogenannte sexuelle Revolution hat da einiges verändert. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Also sexuelle Themen wurden zum Beispiel enttabuisiert. Toleranz und Akzeptanz von sexuellen Bedürfnissen oder Trieben und Orientierungen wurden die Norm. Jeder darf das machen, wie er gern hätte oder will. Dann kam die Pille, ist ja auch eine Erfindung in den letzten Jahrzehnten, die förderte diese Entwicklung noch massiv. Plötzlich konnte auch jeder, wie er wollte. Anstatt Sexualität in einer Partnerschaft zu leben, wurde die unverbindlich gelebte Sexualität zum neuen Normal. Vorher war das noch irgendwie so ein bisschen wenigstens verpönt, auch wenn nicht weg. Aber inzwischen ist es eigentlich normal. Ja, man wird ja auch empfohlen heute, bevor man heiratet, sollst du unbedingt mal das besser ausprobieren. Ja, also habe ich auch damals, als ich mit meinen Schwiegereltern geredet habe, ob ich da meine jetzige Frau also dann heiraten darf, haben sie auch gesagt, na, wollt ihr das nicht mal testen und so und mal ausprobieren und wenn es dann klappt, dann kann man das ja machen oder so. Also es ist nicht normal, dass aufzubewahren für die Ehe, sondern es ist normal, es einfach irgendwie mal zu probieren. Wer das heute anders sieht und lebt, wird je nachdem als rückständig bezeichnet oder ausgegrenzt oder gemieden oder zumindest schräg angeschaut. Sexuelle Freiheit ist das neue Credo. Und ganz offensichtlich ist aus meiner Sicht in dieser Zeit, dass diese sogenannte sexuelle Revolution nicht das gehalten hat, was sie versprochen hat. Was ist draus geworden? Sicher auch manches Positive, also dass man heute über Sexualität redet, ist an sich eine gute Sache. Also dieses totale Schweigen darüber, auch die totale Unsicherheit, die es darüber über viele Jahrhunderte gab, ist nicht positiv. Auch wie im Bereich Sexualität vor allem mit Frauen umgegangen ist, da gab es auch viel, was schlecht gelaufen ist, was richtig negativ und böse war. Und da hat sich das eine oder andere verändert, was ganz gut ist. Insgesamt hat es aus meiner Sicht aber eher ins negative Extrem, ins andere Extrem entwickelt. Gerade aus den letzten Jahrzehnten, in der sich diese neue Freiheit in der Sexualität durchgesetzt hat, da kommen jetzt mehr und mehr Missbrauchsskandale ans Licht. Und gerade was in Kirchen offenbar wird, ist ja schockierend. Ja, also man wundert sich ja nicht, warum dann Leute sagen, mit dieser Kirche will ich nichts mehr im Hut haben. Ja, natürlich will ich auch nicht. Die Menge an Abtreibungen, also das Ermorden von ungeborenen Kindern, hat massivst zugenommen. Ich erspare euch die Zahlen an der Stelle. Das Angebot zur Prostitution hat zugenommen. Sexuell übertragbare Krankheiten sind weltweit zu einem großen Problem geworden. Und statt das Übel an der Stelle an der Wurzel zu packen, also man könnte ja abraten von wechselnden Sexualpartnern, das würde schon eine ganze Menge helfen, wird das Kondom empfohlen. Nach dem Motto, mach doch weiter, aber nutze das Kondom. Ja, toll. Es ist nicht die Wurzel. Seit dem Internet hat auch das Angebot an Pornografie enorm zugenommen und ist gesellschaftsfähig geworden. Sehen wir gleich noch. Menschen, die in ihrer sexuellen Orientierung und damit auch in ihrer Identität nicht mehr sicher sind, werden in den letzten Jahren immer mehr, vor allem junge Leute. Also wenn ich vergleiche die jungen Leute, die ich jetzt außerhalb der Gemeinde kenne, die so Richtung Abi gehen oder sowas, und das vergleiche noch mit meiner Schulzeit, und ich bin jetzt noch nicht so irre alt, da ist es enorm, welche Unterschiede ich das sehe. Also zu meiner Schulzeit war das ist eigentlich noch kein Thema. Ich kenne keinen einzigen, bei dem das damals Thema war. So, in der ganzen Schule nicht. Und jetzt allein in meinem, ich spiele in einem Orchester und da sind ein paar junge Leute und ich merke eigentlich, hat die Hälfte von denen hat ein Problem mit dem Thema. Also weiß nicht, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, was soll ich eigentlich sein. Also ganz abgesehen davon, was da in der Gesellschaft sonst so läuft, aber allein schon diese Unsicherheit ist mega krass und richtig zerstörend auch für die Persönlichkeit. Und das siehst du denen auch an. Statt Erfüllung in der Sexualität zu erleben, erleben viele Menschen ungestillte Sehnsüchte. Ein verletztes Schamgefühl, weil man sich dann doch viel zu oft und viel zu vielen hingegeben hat. Eine tiefe Herzensverletzung aufgrund von vielen Beziehungsbrüchen und dies und das. Gewissensbisse aufgrund von Abtreibung haben wir auch bei uns in der Großverwandtschaft eine, die da einfach, die muss man Jesus finden, die ist einfach kaputt und immer wieder wird sie daran erinnert, an diese Geschichte, wo sie abgetrieben hat. Abhängigkeiten von Ersatzsexualität wie Pornografie und Selbstbefriedigung, die Menschen nur leer zurücklässt, wo keine Erfüllung kommt, wo man denkt, man sehnt sich nach was und kriegt was und am Ende wird man leer. Und ja, das bringt überhaupt nichts. Vermehrt auch sexuelle Belästigung, Übergriffe. Ich lasse die Liste. Ja, man könnte noch einiges mehr sagen. Richtig eine ganze Menge an negativen Entwicklungen und unterm Strich. Ein Wort noch, um die Pornografie ein Stück zu vertiefen. Und deutlich zu machen, wie relevant dieses Thema auch für uns ist. Weil es gibt ja manche Sachen jetzt in diesem sexuellen Bereich, da ist es einfach, einen Bogen drum zu machen, da sagen wir, ja, da haben wir ja nichts mehr zu tun. Bei diesem Bereich ist es ein Stück anders, weil Pornografie ist heute eine Sache, mit der enorm viele Menschen zu tun haben, aber keiner redet darüber. Weiß nicht, wann dein letztes Gespräch über Pornografie beim Kaffeetisch oder Abendessen war. Scham. Ein großer Teil der Menschen ist hier richtig gehend gefangen in Sünde. Die größte Studie dazu in Deutschland hat schon 2008 gezeigt, dass, jetzt schnallt euch an, 24% aller Frauen mindestens monatlich Pornos konsumieren. Ein Viertel aller Frauen. Bei Frauen ist es ja normalerweise nicht so richtig Thema, man redet meistens über die Männer und da wird die Zahl auch bedeutend schlimmer. Bei den Männern 72% aller Männer, die mindestens monatlich Pornos konsumieren, die allermeisten davon jede Woche oder sogar täglich. Bei den Studenten sind diese Zahlen, um was Neueres zu nennen, Stand 2020, nochmal deutlich höher. Also wenn man das nach Alter ein bisschen sortiert, ist es bei den Älteren weniger der Fall, bei den Jüngern deutlich mehr der Fall. Ein Viertel aller Suchanfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Ein Viertel. Mindestens 35% des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. 35% des Datenverkehrs. Jetzt kannst du überlegen, wie viel Netflix und dies und das so geschaut wird. Das Durchschnittsalter, in dem Kinder das erste Mal direkt mit Pornos in Berührung kommen, ist bei 11 Jahren. Auch nicht von heute, sondern schon ein paar Jahre her. Ich gehe davon aus, dass es heute eher sich noch in die jüngere Richtung entwickelt hat. Das Durchschnittsalter, ja. Das heißt, die Leute, die das erste Mal sind, noch deutlich jünger als 11 Jahre, weil manche kommen erst mit 15, 16 damit in Kontakt. Dann kannst du dir überlegen, wann wir eigentlich beginnen sollten, darüber zu reden. So, und jetzt mit einer guten christlichen Auffassung haben wir überhaupt keine Lust und gar kein Interesse, mit unseren Kindern darüber zu reden, weil wir wissen, das ist der falsche Zeitpunkt, wenn wir mit 8 Jahren oder sowas mit ihnen drüber reden. Aber in unserer Gesellschaft müssen wir drüber reden, weil wenn wir es nicht tun, wird die Gesellschaft dieses Thema belegen. Die Kinder werden damit in Kontakt kommen und wir werden sie auch nicht davor behüten können. Weil wir sind nicht 24/7 um sie rum und sehen alles, was auf irgendwelchen Bildschirmen läuft. Und das ist eine dramatische Entwicklung. Und in Amerika wurde dann auch mal eine Studie gemacht, die das Verhältnis von Pornokonsum bei Christen und bei Nichtchristen untersucht hat. Und unterm Strich sieht es für Christen nicht bedeutend besser aus als für Nichtchristen. Bei den Frauen sieht es ein bisschen besser aus, bei den Männern ist es eigentlich, sind es die gleichen Zahlen. Und diese ganzen negativen Folgen, die dann so eine Internetsexsucht noch hat, lasse ich mal aus. Da kann man auch noch eine ganze Menge erzählen. Also wir sehen, das ist dramatisch, das ist bedrückend, was, wenn man sich das mal vor Augen hält, und deshalb machen wir das in der Regel ja auch nicht, dass wir das anschauen. Sexualität, die eigentlich von Gott her gedacht ist, um diese größte zwischenmenschliche Erfüllung überhaupt zu leben und zu erleben, ist schon jeher auch eine Quelle von abgrundtiefem Bösen, was uns von Gott trennt. Das ist heute so, aber das war auch schon zur Zeit der Bibel so. Das ist jetzt nicht was ganz Neues. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ist auch diese Zunahme von sexueller Unmoral in diesen Tagen nicht verwunderlich. Ja, wir schauen ein bisschen in die Offenbarung rein. Da beschreibt uns Kapitel 17 bis 19 die sogenannte Hure Babylon. Die Hure Babylon, ein weltweites System an sexueller Unreinheit und Unmoral, mit dem ein sehr großer Teil der ganzen Menschheit zu tun hat. So beschreibt es uns die Offenbarung. In Offenbarung 18, Vers 3 zum Beispiel lesen wir, alle Völker haben von dem schweren Wein ihrer gierigen sexuellen Unmoral getrunken. Die Könige der Erde haben es mit ihr getrieben und die Kaufleute der Welt sind durch ihren verschwenderischen Luxus reich geworden. Im Griechischen steht hier in diesen drei Kapiteln für dieses Wort Hure der Begriff Porne. 5-mal. Und für Unzucht oder sexuelle Unreinheit, sexuelle Unmoral steht Porneia. 4-mal. Ja, also das zeigt uns eine ganz, ganz ähnliche Wert. Pornografie kommt genau daher, aus diesen Begriffen. Das heißt, das, was hier beschrieben wird, ist auch in dem, was heute gelebt wird oder ein Problem ist, das hat einen ganz, ganz engen, direkten Zusammenhang. Gott sagt uns ganz klar, dass er diese weltweite Unreinheit und Unzucht zur Rechenschaft ziehen wird. Gott wird das nicht einfach akzeptieren und lassen. Und mit dem Kommen von Jesus oder kurz bevor Jesus kommt, das ist dann Auslegungssache, wo Jesus dann so diese endgültige Herrschaft über diese Welt antritt, kurz davor wird dieses Weltsystem der Unzucht an einem Tag plötzlich zu Fall kommen und verschwinden. So beschreiben wir diese Kapitel. Ja, Gott wird das erledigen. Und dann heißt es in Offenbarung 19, Vers 2, Halleluja, gepriesen sei Gott, denn seine Urteile sind wahr und gerecht. Die große Hure hat er hingerichtet, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde verdarb. Also das ist etwas, wo Gott und die Bibel sich sehr bewusst darüber sind, was ist schon in der Offenbarung sehr deutlich geschrieben wird, was kommen wird. Das heißt, eine Überraschung, dass sowas passiert, ist eigentlich, dürfte nicht so groß sein. Und das führt dann zu dem Punkt, wenn Gott weiß, dass das kommt, was heißt das dann für uns? Wie können wir damit umgehen, um in einer guten Weise damit umzugehen und nicht auf dieselben Dinge des Teufels reinzufallen? Und da können wir auch ein paar Stellen lesen. Ich fange mit Offenbarung 18,4 an. Also mitten in dieser Geschichte über die Hure Babylon steht: Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, verlass die Stadt. Also Babylon war ja eigentlich eine Stadt und wurde dann mehr und mehr auch anders genutzt, ja, also zum Beispiel als Hure Babylon, wo diese Stadt, die in ihrer Sünde vertrackt war, für etwas stand, genauso wie später auch Rom für etwas stand, ja, oder wie heute Hauptstädte für etwas stehen. Ja, in Berlin wurde gesagt, dann weiß jeder da, die Regierung hat irgendwas gemacht, ja, und das hat irgendwas mit Deutschland zu tun. Also, verlass die Stadt, diese Hure Babylon, mein Volk. Komm heraus, damit du nicht in ihren Sünden verstrickt wirst und ihre Plagen dich nicht treffen. Ganz ähnliche Anweisung in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Und das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Ja, also eine ganz klare Anweisung Gottes. Wenn du eine reine Sexualität leben willst, dann halt dich fern dort, wo sie nicht reingelebt wird. Geh da weg. Und das gibt Situationen, da ist es vielleicht einfacher. Ja, also wenn man irgendwie auf einer Party ist, jetzt betrifft vielleicht mehr die jungen Leute, ja, man ist auf einer Party und man merkt, es entwickelt sich so eine Richtung, wo plötzlich da jeder mit jedem tanzt und das immer enger und dies und das wird. Ja, dann kann man einfach auch gehen und sagen, wisst ihr was, ist nicht mehr meine Party, war schön mit euch, wir sehen uns anders wieder. Ja, das ist vielleicht einfacher, sich rauszuziehen. Es gibt andere Dinge, da ist es schwerer, sich davon fernzuhalten, ja, weil es ist ja überall zu finden, ja, fährst du durch die Stadt und siehst irgendwelche komischen Plakate und denkst, warum müssen die eigentlich immer mit halbnackten Frauen werben? Also, du wirst die Dinge entdecken, wir kommen da gar nicht dran vorbei. Und da fernhalten, was bedeutet fernhalten in der Situation? Oder wenn du merkst, du bist schon in Gedanken immer wieder in einem Fahrwasser, wo du eigentlich gar nicht hin willst, aber es kommt eben doch vor. Was heißt das, fernzuhalten? Kannst drüber nachdenken. Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer in sexueller Unmoral lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Gott legt einen ganz, ganz hohen Wert auf die Ehe. Und ich glaube, die Ehe ist an dieser Stelle auch ein sehr, sehr guter Schutzrahmen. Sagt dann auch Paulus in 1. Korinther 7, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Ja, aber Paulus sagt dann auch den Satz in diesem Zusammenhang nach dem Motto, am liebsten lebt doch so wie ich und jeder ohne Partner und dies und das, dann seid ihr ganz für den Herrn da. Aber wenn ihr das nicht schafft, dann heiratet besser. Ja, weil in der Ehe habe ich die Möglichkeit, Sexualität auszuleben. Paulus hatte das nicht und er war dann trotzdem frei davon, ganz offensichtlich. Ja, und hat es trotzdem gesund leben können mit Enthaltsamkeit. Wer das nicht schafft, soll heiraten. Jetzt damals vielleicht manchmal ein Tick einfacher wie heute. Ja, heute haben wir das Konzept Liebesheirat. In einer Zeit, wo mehr verheiratet wurde, da ließ sich das einfacher arrangieren. Nebenthema. Wir lesen weiter bei Paulus, der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Also eine ganz klare Anweisung an und die lieben Ehepaare hier im Raum, habt Sex miteinander. Ja, das soll Teil von eurer Beziehung sein, Teil von eurer Ehe sein. Das ist eine biblische Aufforderung. es funktioniert nicht. Weißt du, wurde ja manchmal in der Kirchengeschichte wurde es gesagt, nach dem Motto, eigentlich ist der Sex nur dazu da, um Kinder zu zeugen. Und wenn ihr übrigens fertig seid mit den Kinderzeugen, könnt ihr es mit dem Sex auch sein lassen. Das ist völliger Quatsch. Wir brauchen eine ausgelebte Sexualität, um eine gelingende Ehe leben zu können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin in einer Fortbildung, wo ich immer mal wieder mache, da geht's auch um diese Themen so ein bisschen. Und da habe ich psychologische Vorträge gehört, die ich euch jetzt nicht wiedergeben kann. Ich bin da zu wenig drin. Da habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn, was da auch im Körper und hormonell und dies und das abläuft, einfach wenn man Sex miteinander hat, wie positiv das ist. Genau, ich kann es euch nicht wiedergeben, aber es ist der Hammer. Ja? Also wenn du irgendwie einen Psychologen oder jemanden kennst oder Neurologen oder Leute, die sich da ein bisschen mehr auskennen, frag die mal nach dem Motto, was hat Sexualität, ausgelebte Sexualität eigentlich für einen Effekt auf Partnerschaft? Du wirst jede Menge tolle Dinge hören. 5, verweigert euch einander nicht. Höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Paulus war offensichtlich Realist. Also ganz praktische Tipps für Ehepaare unter uns. Wir wollen eine gesunde Sexualität leben. Und das ist uns auch wichtig, auch als Gemeinde, dazu zu stehen und das zu tun. Entweder eben enthaltsam oder ausgelebt im Rahmen der Ehe. Und da entsteht dann auch eine erfüllte und glücklich machende Sexualität. Von sexuellen Sünden wollen wir uns fernhalten. Ja, wir wollen jede Verbindung auch mit sexuell unreinen Praktiken gänzlich meiden. Aber natürlich will der Feind genau das schaffen, dass wir in der Sexualität uns einer gesunden Sexualität berauben und uns abhängig machen von sexuellen Praktiken, die Gott eben nicht gefallen und die uns von Gott wegziehen. Das ist das Ziel, was der Feind hat. Und jeder von uns kennt auch die Herausforderungen, die es da gibt. Ja, von Gedanken, von irgendwelchen Regungen im Herzen bis zu tatsächlichen Taten, wo man merkt, hey, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du da stehst, ob du da frei bist oder ob du da in einer gewissen Abhängigkeit lebst. Und wenn du in einer Abhängigkeit lebst, ob das nur du weißt oder ob du schon mal begonnen hast, mit jemandem drüber zu reden. Ich selbst war jahrelang in Selbstbefriedigung und Pornografie gefangen. Und es begann in meiner frühen Jugendzeit, wo ich durch total dumme Geschehnisse da reingeschlittert bin. Und als ich dann mal drin war und es gemerkt habe, wo ich drin war, kam ich nicht mehr raus. Und das ist das Wesen einer Sucht. Man kommt nicht mehr so einfach weg davon. Und wenn man es kapiert hat, dass man eigentlich davon weg will, ist es in der Regel schon zu spät. Und das Gegenteil ist dann passiert. Ich bin immer tiefer reingeschlittert und habe jahrelang dafür gebetet. Ja, ich war ja auch schon christlich unterwegs damals und so und habe darum gerungen. Ich habe Enttäuschungen vieler Art erlebt, bin immer wieder kleine Schritte gegangen, weil man ist ja dann doch bemüht und sagt, ja, würde das helfen, das, probiert alles Mögliche aus, liest die Bibel an allen möglichen Stellen, versucht zu beten, zu tun, zu handeln, was auch immer, Methoden auszuprobieren, um frei zu werden, und ich bin nie richtig zu diesem großen Durchbruch gekommen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, in sowas gefangen zu sein, inklusive all der Selbstzweifel, die da aufkommen, der Verzweiflung, die aufkommt, der Verdammnis, die aufkommt, wenn man wieder gefallen ist, der Enttäuschung, die sich breit macht im Leben. Und ich habe auch die negativen Folgen erlebt, die das zwangsläufig hat für mich persönlich, für meine Ehe, für meinen geistlichen Dienst. Ich bin ein Weltmeister im Beten geworden und doch immer wieder gefallen. Aber ich habe auch Siege erlebt und ich bin heute frei von Selbstbefriedigung, frei von Pornografie und bin den Weg durchgegangen mit vielen kleinen Schritten, wo ich heute in der Freiheit leben darf davon. Und ich weiß, es ist möglich. Es ist möglich, in die Freiheit zu kommen, raus aus sexuellen Gebundenheiten, raus aus unreinen Gedanken. Der Feind hat kein Anrecht mehr an mir und auch keine Macht mehr über mich. und ich habe erlebt, wie Gott frei macht und erlebt, wie Gott heilt. Diese Fülle Gottes, die Gott schenken möchte, habe ich erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mein Denken wieder verändert, erneuert, reinigt. Und ich habe erlebt, wie er mich zu einem Überwinder in Christus macht. So viele Jahre habe ich mit diesem Vers gestruggelt, wo ich gesagt habe, ja, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Schön, gut, aber ich erlebe das nicht in meinem Leben. Inzwischen erlebe ich's und bin frei. Und da in alle Details reinzugehen, würde eindeutig den Rahmen einer Predigt sprengen. Aber wenn du im Bereich der Sexualität auch deine Themen hast, dann möchte ich dich erstmal ermutigen. Wenn du zu Gott kommst, dann verdammt er dich nicht. Er verstößt dich nicht. Sondern er freut sich, wenn du kommst. Er hat ja am Kreuz, was wir jetzt mit Ostern ja auch neu feiern, das schon getan, was es braucht, um Freiheit zu bekommen, Vergebung zu bekommen. Und Gott möchte dich heilen und befreien. Er will dir begegnen und Gott will dir helfen. Das ist Gottes Anliegen, dich in eine gesund gelebte Sexualität hineinzuführen. Das ist Gottes Herzschlag für dich. Ja, das Schlechteste, was du tun kannst, ist, dich in deiner Höhle zu vergraben und dich nicht zu trauen, zu Gott zu kommen oder mit anderen Menschen drüber zu reden. Das ist mit das Schlechteste, was du tun kannst. Komm raus! Wenn dich das Thema betrifft und du an der Stelle nicht wirklich frei bist, dann schlägt deine Stunde. Weil der Arno und ich haben beschlossen, wir wollen dieses Jahr Zeit mit Männern verbringen, die hier frei werden wollen. Also erster Werbeblock an die Männer. Wenn du da nicht in der Freiheit bist, dann lass dich einladen. Lass dich einladen, richtig sich auf den Weg zu machen in die Freiheit. Johannes 8, Vers 36, dort heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und wirkliche Freiheit, die sollst auch du erleben. Ja, wie gesagt, Gott wünscht sich, dir Freiheit zu schenken und dich dort hineinzuführen. Und glaub mir eins, du bist nicht allein mit dem Thema. Die Statistik vorhin sollte dir gezeigt haben, weil das ist eine Lüge, die viele glauben oder die viele darüber nachdenken, nach dem Motto, das ist ja nur mein Problem. Das ist übrigens nicht nur in dem Problem, sondern in vielen anderen Dingen, die dich betreffen, kommt ganz oft diese Lüge auf, nach dem Motto, so geht's ja keinem, das ist nur meine Sache. Und das ist überhaupt immer falsch. Ja, wenn dich was betrifft und du mit irgendwas struggles, egal was es ist, es gibt mit Sicherheit Leute, denen es ganz genauso geht wie dir. Du hast sie nur noch nicht gefunden und nicht drüber geredet. Wahrscheinlich hast du vielleicht noch mit niemandem drüber geredet. Sobald du anfängst, drüber zu reden, wirst du merken, es geht anderen Leuten ganz, ganz ähnlich. Und auch bei dem Thema, du bist nicht allein. Aber glaub mir auch, du wirst es auch nicht alleine schaffen. Vor allem, wenn du in sowas drin bist, was man als Sucht bezeichnet. Wenn du merkst, du struggles da schon länger mit, dann wirst du es in der Regel nicht alleine schaffen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Regel ist, du wirst es nicht allein schaffen. Du brauchst es, dass wir miteinander unterwegs sind. Das sagt ja auch Gott in der Bibel schon, in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden. Nicht bekennt vor Gott eure Sünden, nein, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Und eine Heilung braucht es tatsächlich in dem Bereich. Und dieses einander die Sünde bekennen hat eine riesige Kraft. Und ich lade dich ein, in den Sieg Christi da einzutreten und da einen Prozess, einen Weg zu starten. Für alle Männer, eine Männeraktion Free Indeed. Wir starten am Samstag, jetzt am Samstag, 23. März, bei Hans in Hohenhaslach auf dem Grundstück. Dort haben wir eine super Gelegenheit, wenn das Wetter gut ist, kann man einfach auf der Wiese sein. Wenn das Wetter nicht so gut ist, gibt's da das Räumle, wo wir schön sein können. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft und anspricht, dich dort anzumelden. Nicht wegen mir, ich brauche die Anmeldung nicht, wegen dir. Unter dem ganz einfach merkbaren Weblink glne.de, also unsere Gemeindewebsite, /Freiheit. Und diese Anmeldung, die sehe nur ich, sonst ist die anonym. Also ich sehe es, weil einer hat es erstellt, das war ich. Und die Anmeldung ist vor allem für dich da, damit, wenn du sagst, ja, eigentlich will ich das und ich bin angesprochen davon, damit du keinen Rückzieher machst. damit wenn du nicht kommst, ich mich bei dir melden kann. Das ist der Grund der Anmeldung, ja? Also um dich selbst davor zu schützen, einen Rückzieher zu machen, kannst du dich anmelden. Und ich lade dich ein, richtig aus dem Schatten herauszukommen und ins Licht einzutreten. Nicht allein zu bleiben und das nur für dich zu bewegen, sondern richtig aktiv zu werden. Und ich fordere dich auch auf, wenn dich das betrifft, dann mach diesen Termin möglich. Mach was frei, wenn der Termin belegt ist, sag was ab, plan deinen Urlaub um, falls ihr jetzt zu Ostern in den Urlaub fahren wollt, kannst schon einen Tag später fahren, ist alles möglich, weil ich glaube, deine Freiheit ist mehr wert als vieles andere, was du tun könntest. Ich glaube, deine Freiheit ist mehr wert und es lohnt sich da, sich auf den Weg zu machen. Jetzt bist du leider kein Mann, sondern eine Frau und hast vielleicht auch damit zu tun. Dann haben wir so einen festen Termin jetzt leider nicht im Angebot für dich, aber auch euch lade ich ein, euch Frauen, wenn euch das betrifft, das sind ja auch Statistik nach einige, so in Deutschland zumindest, deutschlandweit, bleib auch du nicht allein damit. Es gibt Leute, auf die du zugehen kannst, Frauen, auf die du zugehen kannst. Das sind entweder die Ältesten, inklusive meiner Frau, oder hier für Feilingen, Hannelore und Bernie. Mit denen haben wir gesprochen. Die sind bereit, dass ihr mit denen ins Gespräch kommen könnt. Und bleib nicht allein, wenn dich das betrifft. Ich habe vor 2 Wochen in Bietigheim darüber gepredigt und ich war erstaunt, auch wie viele Rückmeldungen da kamen von beiden Geschlechtern. Und es ist wichtig, dass wir uns da auf den Weg machen. Und auch wenn das vielleicht nicht dich betrifft, aber du weißt oder ahnst, dass es deinen Partner betrifft, dann mach doch da das zum Gesprächsthema, redet darüber. Wenn da eine Verletzung ist, Hoffnungslosigkeit ist, weil das ist ja nicht nur eine Sache von einem, das betrifft immer den anderen mit, auch dann geh einen Schritt. Ich lade uns an dieser Stelle ein, da gemeinsam ins Gebet zu gehen. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf, das hilft, nicht in der vielleicht etwas bedrückten Haltung jetzt zu hocken zu bleiben, sondern aufzustehen, weil wir haben ja eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, dass Gott fähig ist, uns vor jedem Fehltritt zu bewahren, uns aus Sünde rauszuholen und Ketten auch der Gefangenschaft zu zerbrechen. Das war ja Jesu Aufdruck. Ja, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen, auch in diesem Bereich. Und lass uns beten, je nachdem, wie es dir geht. Wenn du merkst, du bist persönlich betroffen, dann bete ruhig persönlich für dich und geh zu Gott, geh vor Gott, leg ihm das hin. Und wenn dich das nicht betrifft und du bist frei an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, dann hast du den Auftrag für Freisetzung in diesem Bereich zu beten, weil es gibt Leute, die das betrifft. Ja, und lass uns ins Gebet gehen. Ich mache mich noch mit zum Sprecher, aber lass uns ruhig auch laut beten. Mindestens murmelnd. Laut heißt, du solltest mindestens dich selber hören. Dein Nachbar muss dich nicht zwingend hören, aber wenn du dich selber hörst, dann entsteht so eine Atmosphäre, wo jeder auch frei ist, tatsächlich laut zu beten. Und wir wollen uns dann eine kurze Zeit noch nehmen, wo wir in diesen Bereich einfach geistig reingehen, weil wir wollen Freiheit erleben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, ja, du bist gut. Du bist ein guter Gott und du liebst uns. Und du hast uns erschaffen, Herr. Und du hast uns wunderbar gemacht. Bis ins kleinste Detail hast du uns erdacht. Auch mit unserer Sexualität, mit unserem Verlangen, mit unseren Wünschen, mit unserem Begehren. Herr, du hast so viel gute Dinge in uns hineingelegt. Und Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, wir nehmen das zur Kenntnis, wo wir merken, dass der Feind an dem, wo du was Gutes gemacht hast, so viel Zerstörung schon gebracht hat und Zerstörung bringen möchte. Und Herr, wir danken dir aber, dass der Feind nicht das letzte Wort hat, sondern dass du, wie wir es vorhin gesungen haben, du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du hast die Macht des Feindes besiegt, wie wir es im Abendmahl auch gemeinsam gefeiert haben.
Herr, du bist größer als jede Macht der Finsternis, als jede Gebundenheit, als jede Kette, die uns gefangen halten kann. Und Herr, wir wollen heute eintreten und dir glauben, eintreten in deinen Sieg und dir glauben, dass du jeden von uns, der in diesem Bereich angegriffen oder in Gefangenschaft ist, dass du fähig bist, in uns in die Freiheit hineinzuführen. Herr, ich bete, dass du das schenkst. Herr, ich rufe aus, in Jesu Namen sollen richtig Fesseln fallen. Ich rufe aus die Freiheit der Kinder Gottes über uns. Ich rufe aus eine Freiheit, auch darüber zu reden. Eine Freiheit, sich einander anzuvertrauen. Einen Mut, Sünde zu bekennen. Einen Mut, füreinander im Gebet zu bleiben. Und dieses Thema nicht auszuklammern. Und nicht aus einer falschen Scham heraus zu sagen, lass uns darüber besser nicht reden. Ich bete, Herr, dass du uns als Gemeinde richtig veränderst an dieser Stelle und wir in eine Bewegung hineinkommen miteinander, wo wir in Freiheit eintreten, wo wir eine Atmosphäre haben, wo, wenn Sünde bekannt ist, nicht mit Verdammnis geantwortet wird, sondern mit einem liebevollen an die Hand nehmen und einem, lass uns gemeinsam in die Freiheit gehen. Ich bete, Herr, dass wir Zeugnisse erleben und hören von Menschen, die in diesem Bereich in die Freiheit hineinkommen. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, den es betrifft, Herr, dass du einen neuen Mut schenkst, es anzugehen. Es anzugehen und nicht sich zurückhalten zu lassen von Erfahrungen, vielleicht von Jahren der Gefangenschaft, von einer Akzeptanz von etwas, was nicht von dir ist. Ich bete, Herr, dass du uns richtig in unserem Herzen neu, wie positiv aufrüttelst und den Mut schenkst, Schritte im Glauben zu gehen. Und Herr, wir wollen dir und deinem Wort mehr glauben, wie unseren Erfahrungen, wie unseren Erlebnissen, wie der Enttäuschung vielleicht oder der Verzweiflung, die in unserem Herzen ist. Und Herr, wir glauben dir in deinem Wort, wenn du sagst, wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Herr, wir glauben, dass du uns in diese Freiheit hineinführst. Und ich rufe diese Freiheit aus über jedem Einzelnen von uns. Über jedem Einzelnen von uns. Die Freiheit der Kinder Gottes. Komm, Herr. Lass uns doch einen Moment vor Gott noch nehmen und überleg mal mit Gott, was ist dein Schritt, den du gerne in diesem Bereich tun möchtest. Entweder für dich persönlich oder wenn es dich gar nicht betrifft, vielleicht für andere. Wo legt dir Gott was aufs Herz? Das kann jetzt aus deinen eigenen Wünschen, Vorstellungen, Gedanken kommen. Es kann auch sein, dass du einfach sagst, weiß ich nicht, dann frag mal Gott und sag Gott, hey, wo möchtest du mich mit diesem Thema gebrauchen? Legst du mir da was aufs Herz? Lass uns da einen Moment nehmen, auf Gott hören. Wenn dir selber was in den Kopf kam oder du von Gott was empfangen hast, dann mach das im Gebet doch nochmal fest und sag, okay Gott, ich will das tun. Ich will mich nicht ablenken oder zurückhalten lassen, sondern das, was ich jetzt empfangen habe, ich will es tun. Ich lege das vor dir, Gott, fest. Du bist mein Zeuge. Mach das doch gerade vor Gott fest. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Und dass du diesen Gang ans Kreuz gegangen bist, um uns auch in diesem Bereich richtig Freiheit zu schenken. Und ich segne jeden Einzelnen jetzt hier im Raum, der diese Botschaft auch gehört hat, mit deiner Liebe. Ich bete, dass deine Liebe neu ins Herz fällt. Dass wir merken, es geht nicht um Anklage, es geht nicht um Verdammnis, es geht nicht um irgendwie Finger ausstrecken, sondern es geht darum, gemeinsam diesen Weg zu gehen, den du uns gezeigt hast, den Weg in die Freiheit, in die Reinheit. Und ich bete, dass deine Liebe uns neu erfüllt, und ich danke dir für Römer 5, Vers 5, für dein Versprechen, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und damit segne ich dich, dass diese Liebe Gottes dich erfüllt ganz neu. Danke, Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.
Vielen Dank, Christopher.